Staunen muss ich, dass Sie sich heute Morgen durchgekämpft haben. Durch diesen großen Schnee. Und wir wollen auch etwas mitempfinden von der Freude, die unsere Kinder haben über diesen wunderbaren Schnee. Mir wird da das Wort aus der Bibel immer groß, mit dem ich Sie heute Morgen grüßen will. Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Wie alles eingehüllt ist, zugedeckt wird, das soll ja geschehen, dass der Herr heute Morgen unser ganzes Leben heiligt in seiner Gegenwart. Alles Dunkle zudeckt. Uns in seiner Vergebung seinen Frieden gibt. Wir sind jetzt auch verbunden mit all denen, die nicht unter uns sein können, die zu Hause ihre Stille heute Morgen haben. Ich habe mich heute Morgen da auch in der Losung gefreut. Wer meine Stimme hört, zu dem will ich eingehen, sagt Jesus, und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist das Geheimnis, dass Jesus uns sucht und mit uns Gemeinschaft haben will. Wir wollen miteinander singen, der du zum Heil erschienen, das Lied von Albert Knapp, der ja Pfarrer in der Leonhardskirche war, ein Freund von Ludwig Hofacker, mit dem er zusammen studiert hat, und der in diesem Lied so zum Ausdruck bringt, wie das Evangelium hinaus strahlen soll in alle Weltvölker, die es hören, 412, die Verse 1, 2 und 5. Du großer und ewiger Gott. Wir können nur staunen vor der Macht der Natur und der Wetter, die nur ein klein wenig von deiner Größe zum Ausdruck bringen. Und wie viel größer und stärker ist doch deine ewige und heilige Liebe, mit der du uns heute Morgen suchst und nicht nur uns, sondern alle Menschen dieser Welt. Überall, wo heute Morgen dein Wort verkündigt wird, in allen Nationen und Sprachen, Und wir wissen dich auch bei denen, die jetzt allein zu Hause sind, auch bei den Kranken. Stärke du sie und uns, dass wir nicht nur dein Evangelium hören, sondern uns ganz neu mit allem, was wir sind, in deinen Frieden hineingeben. Du weißt, was uns bedrängt, was uns Not macht, aber wir breiten das vor dir aus, weil du Herr sein willst unseres Lebens. Und wir danken dir, dass deine Vergebung auch heute Morgen, jetzt bei uns, all das zudecken will, was wir ja gar nicht bewältigen können. So können wir neu von dem Geschenk deiner Begnadigung leben. Und danken dir, dass wir vor dich treten dürfen. So wollen wir jetzt in der Stille jeder für sich dir sagen, was uns bewegt. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Zweiten Könige 5. Wir haben heute einen großen Predigtext, so will ich ihn hier in der Schriftlesung schon im ganzen Stück lesen. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, Seite 361 in den ausgelegten Bibeln, 2. Könige 5. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naemans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich sollte den Mann von seinem Aussatz befreien. Das ist mir immer wichtig, weil es ja Bibelkritiker gibt, die sagen, früher, das in so wunderlaum laufenden Band passiert. War in der damaligen Zeit genauso undenkbar wie für uns heute. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Propheten Israel ist. So kam der Ehemann mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So würde dein Fleisch wieder heil. Und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Amana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte. Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan. Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knechte gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt, und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Jesus ist kommen Grund ewiger Freuden. Wir singen vom Lied 53 die Verse 1 bis 3. Brüder, viele von Ihnen haben offenbar in den letzten Tagen auch Urlaub gemacht. Und ich hoffe, dass Sie es etwas genießen konnten, auch wenn das ganz verschieden ist, was so die schönsten Tätigkeiten sind. Der eine sagt, ich streife so gern durch den verschneiten Wald. Und der andere sagt, und ich schwimme so gern mal richtig und pansche im warmen Wasser, während es draußen klirrend kalt ist. Und der andere sagt, ich schlafe mal gerne aus und gönne mir Ruhe. Und andere, die sagen, ich genieße es, mal mit meinen Lieben am Tisch zu sitzen und richtig Zeit zu haben füreinander, ein Buch zu lesen, Musik zu hören, Kunst zu betrachten. Es gibt ja viele schöne Tätigkeiten, das Leben zu genießen. Und das möchte ich vorne einfach einmal hinstellen, weil das die Gefühle sind, aus denen wir kommen, dass wir das Leben genießen. Wir Deutschen haben ein Wort, das zum Beispiel die Engländer gar nicht übersetzen können, das teilweise im Englischen schon als Fremdwort gebraucht wird. Like Germans say, Lebenslust. Lebenslust, das ist so etwas, was wir Deutschen können. Richtig uns freuen, das Leben genießen. Und ich wünsche es Ihnen, dass Sie es aus vollen Zügen genießen können. Doch ist manchmal alles anders. Auch in Tagen, in denen wir genießen. Die Bibel, die erzählt von einem Schicksal eines ausländischen hohen Offiziers. Und plötzlich findet man sich wieder in dieser Gestalt des Naemen. Er hat ja sicher gemerkt, da ist etwas. Der Aussatz, der fängt an mit Gefühllosigkeit. Da merken die anderen noch nichts. Diese Taubheit der Nerven, diese Hautentzündungen, die erst die Folge sind, die man anfangs zudecken kann, es gibt Cremen, Puder. Dann wird er lang vor dem Spiegel gestanden sein, wenn ihn niemand beobachtete. Kennen Sie das? Diese Sorge und diese Angst, was ist das bloß? Und man spürt, da ist eine Krankheit bei mir da und die wuchert schon in mir. Und dann kam vielleicht, jetzt lassen Sie meiner Fantasie mal Raum, dann kam die Frau, die sagte, du hast da was, lass mal sehen. Und dann sagt er, nee, da ist gar nichts. Kennen Sie das, wie man das überspielen kann? Diese Lebensangst, die ganz nahe liegt bei der Lebenslust. Und dieses Herunterspielen, so, da brauchst du keine Sorgen machen, das ist was ganz Harmloses. Und dabei weiß er, dass das gar nicht stimmt. Seien Sie doch nie so oberflächlich, wenn Sie in die Krankenbetten hintreten. Und wenn die Kranken sagen, das ist alles nicht schlimm, die wissen doch viel genauer, was los ist. Dann der Gang zum Arzt und das Warten. Wie fällt die Probe aus? Und dann kommt das niederschmetternde Ergebnis, positiv. Ich bin aussätzig. So ein kleiner Erreger, der 150. Teil eines Millimeters groß, Lepra-Erreger, hat ihn befallen. Das ist völlig außergewöhnlich. Die Lepra befällt eigentlich sonst nur Menschen, die hungern. Das ist ähnlich wie mit der Schwindsucht. Die Lepra befällt arme Leute, aber doch nicht einen hohen Offizier. Die können sich normalerweise gar nicht anstecken, wer einen gesunden Leib hat. Und es trifft ihn doch. Er hat sich ja immer gesagt, mich kann es nicht treffen. Und dann trifft es ihn. Und dann ist alles anders. Es soll jetzt keiner sagen, wir machen etwas madig vom Leben. Das Leben ist madig. Wie man ein Fleischstück nehmen will und sich dran freuen, und dann sagt man, da kriechen ja lauter Würmer drin, das kannst du gar nicht mehr genießen. Das ist unappetitlich und hässlich. Für den Naemann war sein Leben Plötzlich. Über Nacht. Ein Schrecken. Sinnlos. Warum gibt es denn so viele Leute, die heute sagen, bei mir ist alles sinnlos? Das liegt ganz nah beieinander, diese große Freude, meine Lebenslust, ich genieße mein Leben und plötzlich das Spüren, dass alles, was ich habe, ist schon befallen vom Tod. Ich kann es nicht mehr retten. Ich stehe hilflos davor. Er wird beschrieben hier, dieser Naeman, dass man ihn liebgewinnen kann. Ein trefflicher Mann. Das war ein besonders begabter Mann. Ein Mann, der immer das rechte Wort spricht, den man beneiden kann um seiner großen Gaben willen. Darum machte er auch diese steile Karriere, darum wurde ihm Verantwortung anvertraut. Und nicht einer von den Typen, die oft an der Spitze stehen, die dann so unnahbar sind. Wir merken später im Verlauf der Geschichte, welch kameradschaftliches Verhältnis er mit seinen Untergebenen hat. Das ist beim Kommis nicht selbstverständlich, dass sie zu ihm Vater sagen. Ein trefflicher Mann, ein feiner Mann, dass es die Besten trifft, das ist so unheimlich. Nicht die Bösen, die Besten, ein trefflicher Mann, der wert gehalten ist und geschätzt wird. Sein Schiff, der König, setzt auf ihn und er kann mit ihm rechnen. Ein gewaltiger Mann. Damals im Generalstab der syrischen Armee zu sitzen, das war anders als heute die syrische Armee. Damals war die syrische Armee siegreich. Damals hat die syrische Armee ganz Nordisrael besetzt. Und der König von Israel war nur noch ein Statthalter für die Syrer. Was der Naeman anpackte, das gelang. Er hatte Erfolg. Er konnte sich sehen lassen. Die Leute sagten, lass das nur den Naeman machen, der macht das schon. Und keiner ahnt, dass er in seinem eigenen Leben eine Not hat, mit der er nicht mehr fertig wird. Das ist die Bibel. Dass sie das hinter den Kulissen anleuchtet. Und dass das eine Beurteilung und eine Sicht ist, die wir immer neu lernen müssen. Hinter dem ganzen Glanz der Welt, hinter der Macht. Wie bei Naeman. Ein gewaltiger Mann und dahinter. Diese Lebensangst. Dass da Menschen heute sitzen, die Geld haben, reich sind. Ein schönes Auto fahren. Und die Lebensangst hat sie getroffen. Und das Spüren, das ist alles irgendwo sinnlos. Nicht, dass sie die Lebenslust nicht mehr hätten, sondern dass das so nah beieinander liegt. Ein trefflicher Mann, ein gewaltiger Mann, der wert gehalten wird. Und er war aussätzig. Und da beißt keine Maus einen Faden ab. Und das ändert niemand. Und das muss er tragen und da muss er sich durchbeißen, so sagen sie ja immer wieder. Und er steht davor, weil das sein einziges Leben ist, das eine Leben, das er lebt. Und er fragt, was ist mein Leben? Es kann alles sinnlos sein, wenn Menschen wach werden über ihren Existenznöten. Und ich möchte jetzt mit Ihnen sprechen, wo ich weiß, dass das bei Ihnen heute Morgen die Not ist, dass Sie sagen, das treibt mich um. Nicht meine steile Karriere, nicht der Einfluss, den ich habe, das alles unbestritten. Den Wohlstand, den wir genießen. Ein gewaltiger Mann. Aber die Dinge kriege ich nicht unter meine Füße. Und ich stehe hilflos davor. Da kann man verzweifeln, mutlos werden. Es könnte alles anders sein. Es könnte alles anders sein. Da sagt ein Mädchen, Hausgehilfin, zu ihrem Nein, zu ihrem Chef wagt sie es gar nicht zu sagen. Die durfte gar nicht mit ihm reden. Aber im Kartoffelschälen hat sie es ihrer Chefin ganz scheu gesagt und Herzklopfen hat sie gehabt, so wie sie Herzklopfen haben, wenn sie ein Glaubenszeugnis sagen. Lassen Sie doch diese Ausrede, als ob es Ihnen schwerfallen würde. Das fällt jedem schwer. Wie kann man denn das einem anderen Menschen sagen? Sie sehen doch so sicher aus. Die Menschen heute ansehen, sie sind alle so sicher. Sie haben doch alles. Es gelingt ihnen doch alles. Und ich soll ihnen sagen, ja, es könnte ihnen und muss ihnen sagen, es könnte alles anders sein. Wir wissen ja von der großen Sinnlosigkeit, von der Schwermut, von der Hoffnungslosigkeit. Das wagt sie, weil sie Liebe hat. Man kann nicht Zeugnis für Jesus geben ohne Liebe. Wir sollten den Mund nicht aufmachen, wenn wir die Menschen nicht lieb haben. Und da spüren Leute, ob das Liebe ist. Nur keine Funktionäre, nur keine Propagandatypen, nur nichts von diesem radikalen Typ. Dieses Mädchen sagt, ich habe die Nacht nicht schlafen können. Ich weiß, dass mein Chef eine Last trägt und nimmer fertig wird. Ich wüsste, wie man damit fertig wird. Glaubenszeugnis, aus Liebe, in Demut gesprochen. Wir müssen diese Glaubenszeugin, dieses Mädchen ein wenig besser, genauer ansehen, was das für ein Mädchen war. Ein ganz furchtbar schweres Lebensschicksal hat sie gehabt. Als die Aramäer ins Land eingefallen waren, Aramäer und Syrer ist ein gleichnamiges Wort, gleichbedeutendes, auswechselbares Wort. Als die eingefallen waren, haben sie dieses Mädchen mitgenommen. Wissen Sie, was das bedeutet? Von einer Soldatenhorde mitgeschleppt zu werden, als junges Mädchen, und Zwangsarbeit zu treiben. Einige von ihnen haben es tun müssen, von den Russen mitgeschleppt. Und da kann man sagen, Herr, warum lässt du das in meinem Leben geschehen? Warum hast du mich nicht beschützt? Warum? Sagen Sie doch nicht, die Bibel kenne die Zweifel nicht. Natürlich kennen die Bibel die Zweifel, aber sie dürfen nicht dran stehen bleiben. Die Warum-Frage eines schweren Lebensschicksals. Und man hätte auch weiter fragen können, warum kriegt gerade der Naaman Aussatz? Und dann hätte man disputieren können drüber. Sie weiß es doch auch nicht. Und Sie wissen es nicht und ich weiß es nicht. Warum? Wieso? Aber was sie weiß, das sagt sie. Das sollen wir beim Zeugnis tun, was wir wissen, im Glauben wissen. Wir wissen, es könnte alles anders sein. Das sagen wir den Leuten. Keiner muss verzweifeln. Keiner muss sagen, es gibt keinen Ausweg. Gott lebt. Sie kann es nicht erklären, auch nicht in ihrem dunklen Lebensschicksal. Und da leuchtet in diesem fernen Land ein Licht. Verstehen Sie, warum dieser Text uns in der Epiphaniaszeit gegeben ist? Nach dem Erscheinungsfest, wo dieses biblische Bild des Lichtes aufgegriffen wird, das in die Völkerwelt hineinleuchtet. Da ist ein Mädchen mit einem schweren Lebensschicksal. In der Bibel gibt es doch keine Geringschätzung der Frau. Das sind doch die Frauen, die man bewundern kann. Wie dieses Mädchen seinen Glauben an Gott hält. Und aus diesem Glauben legt sie Zeugnis ab. Sie muss keine theologische Vorlesung halten. Sie muss keine Bücher schreiben. Das alles ist von ihr nicht verlangt, sondern in einer dunklen Welt sagen, was sie mit Gott erfahren hat. Gott lässt keinen im Stich. Gott lebt. Man braucht Liebe zu den Menschen, um so ein Zeugnis zu geben, und man braucht einen persönlichen Umgang mit Gott, einen ganz lebendigen, echten Umgang mit Gott. Das kann man nicht auswendig lernen, da kann man keinen Kurs besuchen. Dazu sind sie gesetzt, dass sie das tun, im Gespräch, morgen, heute Mittag. Ganz einfach weiter sagen, ach, wenn du doch Jesus kennen würdest. Und der General nimmt das Zeugnis dieses Mädchens an. Er glaubt. Sie hat ganz klar gesagt, na Ehemann, du musst dorthin. Das vergessen wir oft im Zeugnis. Du musst umkehren. Du musst raus aus deinem Heidentum. Da ist der lebendige Gott, zu dem musst du hin. Es bleiben so viele Leute sitzen und sagen, aber ich spüre gar nichts und ich habe nichts. Du musst unter das Wort Gottes. Du musst dorthin, wo Gott redet. Du musst eine Umkehr machen, eine Lebensveränderung. Na, Ehemann unternimmt dies. Das war umständlich und anstrengend, eine Reise zu machen für den kranken Mann. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Anders erfährst du nichts von Gott. Anders hast du ihn nicht. Wir wollen das nie weglassen bei unseren Zeugnissen. Wir wollen nicht bloß sagen, und Gott ist da. Die Leute sagen, wo? Wo ich von der, vom alten Weg lasse, wo ich umkehre, wo ich Gott suche mit ganzem Herzen und mit meinem ganzen Willen. Da habe ich ihn. Das ist eine gründliche Bekehrung, eine Umkehr, die nötig ist. Eine schwere Sache. Es ist nicht leicht zum Glauben zu kommen, das merkt jetzt der Naemann. Sehr kompliziert ist das. Es ist sehr kompliziert, weil da viele Leute in der Gegend stehen, die einem nicht die richtige Auskunft geben können. Und manche laufen sehr verzweifelt durch die Gegend und suchen wirklich Gott und finden ihn nicht. Der Naemann hat sich auf die Reise gemacht mit dem Beglaubigungsschreiben seines Chefs, des Königs von Aram. Und er reist von Damaskus hinüber nach Nordisrael. Die Bibel ist ein so historisch exaktes Buch, da muss man lächeln. Der König von Aram kann doch nur als Bürokrat den Dienstweg gehen. Wenn er zum Propheten von Israel will, dann muss das über den König von Nordisrael laufen. Dienstweg ist Dienstweg, sonst läuft das nicht richtig. Er kann gar nicht anders denken. Für ihn, für den König sind die Könige der Mittelpunkt der Welt. Jeder meint, er sei der Mittelpunkt. Bloß weil er Macht hat, weil er Gewalt hat. Und der König von Israel, diese schwache und lächerliche Figur, er steht in der Nachfolge Davids. Und doch war dieses Königtum in Samaria nie ein gottgewolltes Königtum. Er versteht ja gar nichts von Gott. Und wie der Naemann kommt, meint, er müsse ihn gesund machen. Du Narr, du musst doch niemand gesund machen. Du bist eine Flasche auf deinem Königsthron. Aber eins solltest wissen, wo Menschen gesund werden. Ich las in einer Auslegung eine bittere Anklage. Gegen uns, die Pfarrer. Die dürfen wir gegen alle Christen setzen. Wir tragen die Kleider wie dieser König auf dem Königsthron und bringen es nicht fertig, die Menschen zum Frieden zu führen. Wir tragen nur die Kleider. Aber wir sind keine lebendigen Wegweiser. Das ist ja das Schlimmste für die ungläubige Welt heute. Dass sie in den Christen keine Menschen mehr findet, die sie weiterweisen zum lebendigen Gott. Darum geht's doch nicht, dass wir uns hier sammeln in Kirchen oder in Gruppen und Kreisen, sondern dass Menschen eine lebendige Beziehung zu Gott bekommen. Er zerreißt seine Kleider, er sagt, ich bin doch nur ein Mensch. Ja, sicher ist er nur ein Mensch. Er stellt seine Kleinheit dar, ja sicher, er, der sonst immer dieses lächerliche Machttheater macht und die Paraden abnimmt, was ist das schon? Und da tritt Elisa auf. Und wenn man die Sprache ansieht, wie Elisa da spricht, lass ihn zu mir kommen, im Vers 8 am Ende, damit er inne werde, dass ein Propheten Israel ist, der spricht ja so sicher, der spricht ja so anmaßend, wie wenn er das lösen könne. Ja, treten Sie doch fest auf, haben Sie denn nichts zu sagen? Wir brauchen doch das Evangelium in dieser Welt nicht zu verstecken. Wir dürfen doch den Menschen sagen, wir haben eine Antwort auf ihre Lebensnöte und Lebensfragen, auch wenn sie es gar nicht zugeben, dass sie Nöte haben. Sie sollen inne werden, dass es Antworten gibt. Darum wollen wir gar nicht diese heute so geheuchelte Demut mitmachen. Wir haben auch Fragen und wir haben auch so Probleme und wir haben ja auch so Schwierigkeiten. Aber wir wissen, dass Gott Menschen Antworten gibt, verlässliche und gewisse Antworten, und dass das Licht in die Finsternis scheint. Im Namen Gottes hat er etwas zu sagen und im Namen Gottes haben Sie hoffentlich etwas zu sagen und zu bringen. Er soll inne werden, dass ein lebendiger Gott ist. Und das Letzte, nur das, er soll sich eintauchen in das Jordanwasser 7-mal. Das hat den Zorn des hohen Herrn erregt. Er trug einen Devisenschatz mit sich, an dem sich heute noch jeder Staat der Welt gefreut hätte. So wie man damals die Kriegsbeute sammelte, Geld hat er gehabt, er hätte alles geopfert. Er wäre 4 Jahre als Eremit in die Wüste gegangen, er hätte jede religiöse Pflicht gemacht, eine Wallfahrt bis zur schwarzen Madonna wäre gegangen. Wenn es von ihm gefordert wäre, wäre auf den Knien wäre gerutscht. Aber dass es so einfach ist und dass es nicht in seinen Kopf hineingeht. Er hat genaue Vorstellungen gehabt, wie das Heil kommen muss in sein Leben. So hat er es gedacht. So muss Gott handeln. Und er regt sich auf. Und dass da Gott selbst die Untergebenen in diesem Militärstab von Syrien benutzen kann, um diesen Mann weiterzuweisen. Beuge dich unter das Wort Gottes. Anders kommt man nicht zur Erfahrung mit Gott, auch heute. Beuge dich demütig unter das Wort. Kein Mensch kriegt Zugang zur Bibel, ohne dass er sich beugt. Jeder meint es ganz anders mit seiner Vernunft und seinem Denken. Und das Wunder geschah, ja, das gibt es. Wir leben von vielen großen Wundern. Doch bleibt auch das andere stehen, dass ich meine ganze Krankheit hineintauchen darf. Meine Not und meine Verzweiflung und meine Sinnlosigkeit. Dort, wo Gott es befiehlt, tauche dich unter. Was meint denn diese Taufe? Dass ich mich ganz hineinstelle, dass alles über mich hinweggeht. Dass ich so unter der Liebe Jesu stehen darf. Unter seiner Vergebung, angenommen von ihm. Das ist das Geheimnis des Lebens. Das ist die Antwort auf alle Nöte, ja. Das ist die Antwort auf alle Verzweiflung, auf alle Sinnlosigkeit. dass Jesus dich annimmt, dass er bei dir ist und dich nicht loslässt. Tauche dich da hinein. Er hat gesagt, ich habe doch ganz andere Wasser. Ammana und Parpar, das sind Ströme. Die müssen Sie mal in Damaskus sehen. Die sehen wirklich besser aus als der schmutzige Jordan. Das ist doch alles ganz anders. Da liegt alle Erneuerung drin. Wo du dich unter das Kreuz Jesu beugst und sagst, auch für mich und mein Leben bist du gestorben. Du trägst mich, du führst mein Leben hinaus. Am Ende steht gar nicht die Verherrlichung des gesunden Körpers da, wie wir immer wieder meinen. Nicht, dass Gott uns große Wunder nicht schenken könnte. Er tut es und kann es. Aber es geht ihm nicht um den Körper, sondern um das Heil. Nicht um das Wohl, sondern um das Heil. Um das Heil, das bleibt in Zeit und Ewigkeit. Und das versteht dieser Mann. Darum sagt er, ich habe nicht nur den Körper, jetzt kann ich nach Hause, jetzt kann ich weitermachen, sondern ich will mit Gott in Verbindung bleiben. Ich will teilhaben dem Segen Israels. Er kann sich das nur so vorstellen, dass man den Erdboden ausheben muss, so ein Stück vom Garten abstechen. Und auf diesem Land Israel, das zum alten, geweihten Land Abrahams gehört, kann man anbeten. Ach, Elisa korrigiert seine irrige Vorstellung gar nicht. Sagt, nimm mit, zwei Maulesel voll darfst mitnehmen und mach da dein Heiligtum. Mir ganz groß, wie Elisa diesen Mann entlässt und sagt, du brauchst nichts, keine Anweisung, keine Moral. Geh, Gott ist mit dir. Und er vertraut, dass aus dieser Gottesbeziehung das Leben dieses Mannes neu wird. Er sagt, ich bin noch meinem Chef gegenüber verantwortlich, ich muss mit ihm gehen, wenn auch am Staatsfeiertag in den Tempel vom Götzen Rimmon geht, aber ich weiß, der Götze ist ja nur Material. Er kann sogar diese Welt benutzen, ihr Heidentum, und hat es doch von innen her schon gesprengt aus einer lebendigen Gottesbeziehung heraus. Es wurde wahrscheinlich ihm rasch abgenommen, denn der König ist bald darauf in einer Revolution ums Leben gekommen und ein neuer König kam an die Spitze und wahrscheinlich war er dann kein Flügeladjutant mehr. Na, man musste gar nicht mehr mit hinaufgehen zum Götzenopferdienst. Gott weiß besser, seine Leute zu führen. Zieh hin mit Frieden. Wenn du den Herrn gefunden hast, den lebendigen Gott, dann kannst du im Frieden ziehen, was auch ist. Der Herr ist mit dir. Du brauchst gar nichts als ihn. Und wenn du ihn hast, dann hast du alles. Zieh hin mit Frieden. Amen. Vom Lied 53, Jesus ist kommen, die Verse 6, 7 und 8.
Jesus ist kommen, sein Tag, sein Land.
wollen beten. Herr, du willst leben, dass wir es genießen können in der ganzen Freude. Du willst uns Lebenserfüllung und Lebenslust schenken. Und darum bringen wir vor dich auch den Kummer und den Schmerz, den wir mit uns tragen. Auch das Leid, das auf so vielen von uns liegt. Wir wissen um deine Wundermacht, aber wir wissen auch, dass du uns den Kreuzesweg führen kannst und darin täglich deine große Macht offenbarst, indem du uns wie die Träumenden hindurchführst, dass du uns immer größer wirst, dass dein Segen allen Jammer und alle Not verschlingt. Nicht weniger wollen wir von dir. Und darum glauben wir dir und folgen dir nach, dass dein Licht sich in alle Dunkelheit unseres Lebens hineinstreckt und alles hell macht. Wir bringen dir, was uns beschäftigt, auch unsere eigene Schwäche und Müdigkeit, unsere Glaubenslosigkeit. Komm du selbst in unser Leben als der Herr und König. Du weißt, wie wir das gerne weitersagen wollten, so vielen, die um uns her leben. Wir kennen sie, die müden Gesichter, den traurigen Blick von so vielen, mit denen wir zusammenkommen. Wir befehlen dir die Menschen an, bei denen wir wohnen. Lass doch unser Zeugnis sie erreichen, dass sie merken, dass du die Antwort bist auf alles Suchen und dass du ihnen Leben gibst. Wir möchten dich heute auch bitten für dein Werk der Verkündigung deines Evangeliums unter allen Völkern. Gib du offene Ohren, dass Menschen es verstehen können in all dem Unrecht dieser Welt, in all dem Leiden dieser Welt, in allem Hunger und Krankheitselend, dass Menschen erfahren, dass du Heil gibst in einer heillosen Welt. Wir danken dir, dass das wahr ist und von dir erfüllt wird. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen noch vom Lied 412 die Verse 7 und 8. Morgen Abend beginnt die Allianzgebetswoche, dass Christen sich treffen zur Gemeinschaft vor Gott im Gebet. Freikirchen, Gemeinschaften, Landeskirche, das ist schön. Die ganze Gebetswoche wird in der Bethelkirche sein, das ist die Baptistenkirche in der Vossstraße zwischen Rosenbergkirche und Hölderlinplatz. Luftlinie, so, da dazwischen. Sie werden das dann schon finden. Das ist ein großer und wichtiger Eindruck. Das hoffen wir ja, dass wir die Gemeinschaft der gläubigen Christen in unserer Stadt stärken können. Das hat ja eine Bedeutung auch für die Evangelisierung unserer Stadt. Ich möchte Sie einladen, deshalb diese gelben Zettel. Wir haben am Dienstag keinen Bibelabend. Und am Mittwoch, Jugendbibelkreis, nimmt auch in der Allianzgebetswoche teil. Hoffentlich kommt jetzt keiner verkehrt. Das ist wichtig, dass Sie dann auch den Notizenzettel mitnehmen. Den haben wir jetzt nicht ausgeteilt. Den Zettel müssen Sie mitnehmen am Ausgang. Frau Schulz, vielleicht könnte man ihn nachher austeilen, dass Sie ihn mitnehmen. Da ist jetzt wieder eine Übersicht bis in den März hinein mit unseren Gottesdiensten. Dann sind Sie wieder umfassend informiert, was alles läuft in unserer Gemeinde und was geschieht. Unser Opfer heute ist für die Arbeit, die wir in Soweto mittragen. Ich will Ihnen danken, auch für die Gaben im letzten Jahr. Nur eine Frau hat mich gefragt, warum wir die Opfererträge nicht bekannt geben. Wir geben die nicht bekannt, weil das eine falsche Blickrichtung gäbe. Ich möchte Ihnen danken für alle Opfergaben, weil bei Gott die große und die kleine Gabe nicht, ja, weil sie anders gerechnet wird. Aber ich will Ihnen doch sagen, dass wir für Soweto im letzten Jahr 16.000 Mark aufgebracht haben. Das ist unsere Jahresverpflichtung, die wir dort eingegangen sind. Ich will Ihnen danken, wir wollen das auch in diesem Jahr wieder tun. Hinten liegt auf bei diesen Auslagen ein so bläulicher Zettel, gedruckt im Schmalformat. Dort steht etwas mehr drin über diese Arbeit, Youth Alive. Das ist die englische Kontaktadresse, die brauchen Sie nicht. Nur, dass Sie es auch ein wenig zu Hause haben oder in Ihre Bibel legen können, zum Mitdrandenken für diese Arbeit. Jetzt will ich unsere jungen Freunde noch fragen, wie es unserem Albrecht Bühl geht. Der hat hier ins Krankenhaus gebracht werden müssen von unserer Skifreizeit. Weiß der Matze wahrscheinlich Bescheid, oder? Weiß Näheres auch noch nicht, am Auge, beim Skifahren in Tirol, hat ihn Hartmut Steeb herbringen müssen in die Augenklinik. Sie waren von morgens 11 bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr unterwegs. Sie sind in diesen großen Stau gekommen in der Autobahn und brauchten für 10 Kilometer 6,5 Stunden mit dem Verletzten im Wagen. Aber wir wollen dran denken, dass es gut geht und ihm hoffentlich auch bald besser geht. Das ist immer eine Verantwortung auch auf den Freizeiten, dass wir dran denken wollen, dass alles gut geht. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.